Der Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Studien zeigen auf, dass in Deutschland rund 40% der berufstätigen Eltern aufgrund ihrer Elternschaft Diskriminierung erleben. 30% erleben Diskriminierung, weil sie Angehörige pflegen. Haben wir in Deutschland eigentlich ausreichende und gute Gesetze, mit denen wir berufstätige Eltern schützen? Darüber und mehr spreche ich heute mit meinem Gast Sandra Runge. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
Hallo.
Sandra, du bist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Seit über 10 Jahren berätst du Eltern zu allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen, unter anderem im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und Wiedereinstieg. Du hast bereits erfolgreiche Petitionen und Kampagnen auf den Weg gebracht, zum Beispiel zur Einführung eines neuen Diskriminierungsmerkmals, nämlich Fürsorgeverantwortung, oder erst im letzten Jahr die Petition zur Erhöhung des Elterngeldes. Außerdem bist du Gründerin. 2016 hast du Coworking Toddler gegründet. Das ist ein Coworking Space mit einer Kita unter einem Dach und wurdest für dieses Konzept von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Als Expertin und Speakerin bist du regelmäßig gefragt und als Autorin gibst du dein Wissen auf verschiedenen Plattformen und in deinen Büchern weiter. Du bist verheiratet und hast 2 Kinder. Liebe Sandra, bevor wir jetzt in dieses spannende Thema der Gesetzgebung in Deutschland eintauchen, möchte ich von dir als allererstes wissen, wie du überhaupt zu dieser Leidenschaft gekommen bist, dich für diese Themen einzusetzen. Wo hatte das alles seinen Ursprung?
Ja, muss ich gerade selber mal überlegen. Ja, also natürlich einmal, wenn man Mutter wird, ne, verändert sich das Leben so. Und wenn man berufstätig ist, merkt man natürlich sehr schnell, oh ja, das ist gar nicht so einfach, alles in den Einklang zu bringen. Und das habe ich natürlich auch sofort nach der Geburt von meinem ersten Sohn gemerkt, dass das nicht so einfach ist. Ich habe mir das sehr einfach vorgestellt. Naja, dann hast du da deinen Kita-Platz, dann machst du die Eingewöhnung und irgendwie wird das alles schon flutschen. Und ich wollte damals auch nach einem Jahr wieder Vollzeit einsteigen. Und habe ja dann die absurde Erfahrung gemacht, dass ich meinen Arbeitsplatz nach der Elternzeit verloren habe. Ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet, in der Rechtsabteilung, Personalabteilung, so in der Schnittstelle. Und das war natürlich auch so ein sehr prägendes Ereignis, weil ich dann gedacht habe, so, das ist ja doch alles so gar nicht so einfach mit dem Wiedereinstieg. Und wir sind in den Unternehmen ja noch gar nicht so weit, dass das scheinbar kein Problem ist, wieder normal mit dem Job durchzustarten. Ja. Genau, und das war dann auch so für mich ein bisschen der Anlass, dann komplett auch die ganze Richtung meiner Arbeit zu verändern. Ich habe mich ja dann selbstständig gemacht als Anwältin, habe meinen Fachanwalt für Arbeitsrecht noch gemacht und habe dann ja beschlossen, Mütter und auch Väter in ähnlichen Situationen zum Wiedereinstieg und zum Thema Vereinbarkeit zu beraten. Und dann habe ich mich angefangen, natürlich nochmal ganz, also unabhängig von der persönlichen Ebene auch, in diesem Bereich nochmal damit zu beschäftigen und habe dann natürlich auch gemerkt, durch die vielen Mandate, die ich hatte und immer noch habe, was eigentlich da so schief läuft. Ne? Und, ja. Und das war natürlich was mich sehr geprägt hat und mir so die Motivation gibt, auch mich dafür einzusetzen.
Ich höre in Gesprächen sehr oft diesen Satz, nämlich, dass andere Eltern, teilweise auch Großeltern sagen, wir haben es in Deutschland doch so gut, wir sind doch schon so viel weiter gekommen, andere Länder haben es viel, viel schwerer. Wie siehst du das? Haben wir in Deutschland eine gute Ausgangsposition, um Familie zu gründen, um erwerbstätig zu bleiben?
Also natürlich muss man immer gucken, mit wem man sich vergleicht. Ne? Also es ist natürlich klar, es gibt in vielen anderen Ländern nicht die Systeme, die wir haben, Elternzeit, Elterngeld und diese ganzen gesetzlichen Instrumente, ja. Mutterschutz in dem Ausmaß. Das heißt, wir sind natürlich grundsätzlich da schon relativ weit entwickelt. Und man kann natürlich immer sagen, da und da ist es sehr viel schlechter und deswegen ist es bei uns ganz toll. Ne? Aber man muss ja auch nicht nur in die Richtung gucken, sondern man kann auch vielleicht in die andere Richtung gucken und überlegen, ja. Wie es vielleicht in anderen Ländern aussieht, die schon 3 Schritte weiter sind. Und wir sind ja ein Industriestaat. Wir sind ja auch trotz allem, was so aktuell passiert, sind wir ja sehr wohlhabend. Und es bestehen auch sicherlich noch sehr viel mehr Möglichkeiten, Vereinbarkeit besser umzusetzen, sei es durch Gesetze, sei es auch in den Unternehmen. Und deshalb beantworte ich diese Frage immer sehr differenziert, weil ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, wir ruhen uns jetzt auf diesem Status quo aus, sondern was können wir wirklich noch viel besser machen? Und das siehst du ja auch, ne? Also du siehst ja, kam jetzt gestern ja gerade dieser Familienreport raus, der neue. Da sieht man auch immer, Wunsch und Wirklichkeit gehen noch komplett auseinander. Ja. Du siehst, wie lange Mütter, wie lange Väter vergleichsweise in Elternzeit gehen, was nach dem Wiedereinstieg passiert. Du hast auch gerade schon eingangs ja das Thema Diskriminierung angesprochen. Und da gibt es halt einfach noch sehr viel zu tun.
Und jetzt mit Blick auf die Gesetze, was für Rechtslücken nimmst du denn wahr und warum sollte man die schließen?
Ja, das ist natürlich, das kam dann auch durch meine Arbeit als Anwältin. Ich habe ja dann irgendwann mir immer häufiger gedacht, so, wieso hat man das so geregelt? Und ich merke doch hier bei dem Fall, da wäre das doch viel besser, wenn es so geregelt wäre. Und das hat so dann so eine Entwicklung aufgenommen, bei der ich dann immer mehr oder immer stärker gemerkt habe, okay, irgendwie ist das hier nicht so ganz zu Ende gedacht, ne? Und wir haben da ein Bedürfnis noch für stärkere Gesetze. Und das war natürlich zum einmal dieses Diskriminierungsmerkmal Fürsorgeverantwortung. Das ist ja ein Thema, was so ein bisschen während der Corona-Zeit geboren wurde, auch als Idee, sich da dafür einzusetzen und dass man einfach nochmal eine ganz klare Aussage trifft, dass jeder Mensch, der Fürsorgeverantwortung trägt oder Fürsorge leistet, geschützt werden muss, insbesondere natürlich, wenn er arbeitet oder sie, dass man dann nicht benachteiligt wird. Das betrifft Eltern, das betrifft aber auch Pflegende, hast du ja auch eingangs gesagt, ne? Und das ist für mich eine ganz große Lücke, weil das haben wir nicht klar in unseren Gesetzen. Und es gibt auch immer wieder Fallkonstellationen, wo ich jetzt bei meiner täglichen Arbeit als Anwältin merke, das hätte ich jetzt gerne, da könnte ich mich wunderbar drauf berufen. Das würde genau zeigen, dass es einfach rechtswidrig ist und dass die Mutter oder der Vater in der Situation einen Anspruch darauf hat. Ne? So, also das ist so ein Bereich, den ich sehr wichtig finde. Und natürlich, es gibt auch im Mutterschutzgesetz noch Lücken, da gibt es auch Unklarheiten, wie man das umsetzt. Auch im Bundeselternzeit- und Elterngeldgesetz, beispielsweise der Kündigungsschutz nach dem Ende der Elternzeit, das würde ich zum Beispiel auch super wichtig finden, ne, dass man sagt, auch nach dem Ende der Elternzeit, wenn die Rückkehr kommt ins Unternehmen, dass man dann nochmal so einen Schonraum hat und nicht gekündigt werden darf. Ne? Man hat ja diesen Sonderkündigungsschutz bis zum letzten Tag der Elternzeit. Und dann passiert das ja nicht selten, dass dann plötzlich am ersten Arbeitstag dann die Kündigung auf dem Tisch liegt. Und das sind so ein paar Beispiele. Und ja, jüngst habe ich mich ja auch noch mit dem Thema Elterngeld beschäftigt, dass das einfach seit der Einführung um keinen einzigen Cent erhöht wurde, trotz steigender Inflation. Und das sind einfach so Sachen, da würde ich mir natürlich wünschen, dass das endlich passiert. Naja, und natürlich noch die Familienstartzeit. Das ist auch noch was man erwähnen kann. Oh ja, ich glaube, mir fällt immer mehr und mehr ein.
Das ist schon eine ganze Menge. Macht uns auch gerade wieder bewusst, wie viel das eigentlich ist und wer gerade diese Lücken eigentlich gerade ausbügelt oder füllt. Das sind nämlich oft dann die Familien selbst, die dann Lösungen finden. Aber du hast gerade schon das Thema Familienstartzeit angesprochen. Jetzt nochmal das Stichwort Väterfreistellung. Da bin ich ganz gespannt, weil du nämlich gerade einen spannenden Fall begleitest, der auch durch die Medien gegangen ist. Nämlich da geht es um einen Vater, der gegen den deutschen Staat geklagt hat. Wie kam es dazu? Was war der Grund für alle, die das Thema noch nicht in der Tiefe kennen? Und glaubst du, dass er den Fall gewinnen wird?
Also ein super spannender Fall. Es gab ja mal in 2019 eine EU-Richtlinie, EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, die vorgesehen hat, dass Väter bzw. der zweite Elternteil 2 Wochen nach der Geburt einen sogenannten Vaterschaftsurlaub bekommt. Das steht wirklich so drin in der EU-Richtlinie. Und in dieser Zeit zu 100% Lohnausgleich erhält. So, ne? Das heißt, das ist dann so, die Idee ist natürlich dahinter, dass man nach der Geburt wirklich die Mutter unterstützen kann, Geschwister unterstützt, mit den Geschwistern unterstützen kann, wenn welche da sind, ne? Dass man einfach diesen Schutz und Schonraum nochmal hat und das als Anspruch vor allem auch ausgestaltet ist. So ähnlich wie der Mutterschutz für Frauen, ne? Nach der Geburt. Und Deutschland hat als Mitgliedstaat der EU das ja mit unterzeichnet. Und da gibt es ein paar Ausnahmeregelungen und die hat man zum Anlass genommen, nämlich es gibt ja schon das Elterngeld, um das nicht nochmal gesondert umzusetzen in Deutschland. Obwohl eine EU-Richtlinie muss ja immer nochmal in ein nationales Gesetz umgewandelt werden. Weil sonst kannst du dich nicht darauf berufen direkt, ne? So, und das ist ja nicht passiert. Es gab dann ja zwar diese Familienstartzeit und da gibt es ja auch schon einen Gesetzesentwurf seit letztem Jahr. Eigentlich sollte sie ja auch schon dieses Jahr eingeführt werden. Und das ist so ein bisschen im Grunde genommen genau diese Konstruktion, wobei interessanterweise darin auch nicht steht, naja, das machen wir jetzt ja, weil wir die EU-Richtlinie umsetzen. Das hat man so nicht gesagt, aber wenn man sich das inhaltlich anguckt, ist das eigentlich genau gleich. Mhm. Und ja, wir wissen ja alle, das gibt es derzeit noch nicht. Und mich hatte dann ein Vater kontaktiert, der gesagt hat, naja, ich habe das hier alles verfolgt und ich werde jetzt bald Vater und das soll doch jetzt eigentlich schon längst eingeführt werden, steht auch im Koalitionsvertrag und so weiter. Können wir da nicht irgendwie Schadensersatzansprüche geltend machen gegen den Staat, weil der nicht richtig die EU-Richtlinie umgesetzt hat? Mhm, so. Genau, und so kam das. Und der Vater hat dann 2 Wochen Urlaub genommen. Also er hat zuerst, im ersten Schritt hat er bei seinem Arbeitgeber Familienstartzeit oder Vaterschaftsurlaub sozusagen beantragt. Das wurde natürlich abgelehnt, weil es hieß, naja, wir haben ja noch gar kein Gesetz. Und daraufhin hat er 2 Wochen von seinem Urlaub verbraucht nach der Geburt. So, und dieser Wert des Urlaubs ist jetzt der Schaden, den er durch die Klage geltend macht. Genau, und die Klage ist jetzt aktuell beim Landgericht Berlin anhängig, wird jetzt natürlich noch ein bisschen dauern, bis wir da Näheres dazu sagen können, aber es gibt ja auch schon mal ältere Väter, die sich angeschlossen haben und das ist natürlich hochinteressant, so eine Konstellation mal einzuklagen. Das kommt auch nicht so selten vor, so Staatshaftungsansprüche, aber die dann gerichtlich nochmal umzusetzen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und ja, wir sind natürlich der Überzeugung, dass das auf jeden Fall Erfolg haben wird, weil einfach das Elterngeld nicht diese Familienstartzeit ersetzt. Ne? Also du kriegst ja erstmal weniger Elterngeld als jetzt dein normales Gehalt. Außerdem kannst du Elterngeld nicht nur 2 Wochen beantragen, sondern musst es mindestens 2 Monate beantragen. Und es gibt auch manche, die haben gar keinen Anspruch auf Elterngeld. Also das ist so, ja, aber das, wir sind sehr gespannt, wie das Gericht entscheiden wird, ja.
Wow. Also das ist ein richtiger Präzedenzfall. Sowas hat es vorher in dieser Form zu dem Thema nicht gegeben. Nee,
das ist wirklich der allererste Fall, ein Präzedenzfall und der natürlich ja politisch auch sehr politisch ist und sehr spannend ist natürlich, ne? Weil es ist natürlich klar, wenn wir gewinnen, dann hätte theoretisch jeder Vater, dessen Kind nach dem 2.8.22, das war sozusagen die Deadline für die Umsetzung der EU-Richtlinie, geboren ist, einen entsprechenden Anspruch.
Mhm. Eigentlich wundert es mich, dass nicht noch viel mehr Väter klagen. Was würdest du Eltern empfehlen, die Diskriminierung erleben oder die erleben, dass bestimmte Gesetze nicht kommen, die sich benachteiligt fühlen aufgrund von Elternschaft oder Pflege von Angehörigen? Lohnt es sich, diese Schritte zu gehen?
Ja, also ich glaube, es ist auch immer eine individuelle Frage, ne? Also ich berate natürlich viele arbeitsrechtliche Fälle, weil da diese Diskriminierung natürlich hauptsächlich vorkommen und ja, man darf ja nicht vergessen, man ist in einem Arbeitsverhältnis, ne? Man ist abhängig, man bekommt Gehalt, ernährt damit seine Familie und da überlegen sich natürlich viele schon, was sie jetzt tun und ob sie dann gleich mit der Keule losrennen. Ich empfehle eigentlich immer erstmal, das intern im Unternehmen irgendwie zu lösen, ne? Also das Glück hat natürlich auch nicht jeder, dass dann guter Draht zu einem Vorgesetzten besteht. Oder dass es einen Betriebsrat oder eine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Das sind ja alles so Institutionen, an die man sich erstmal wenden kann. Mhm. Aber das sollte man auf jeden Fall versuchen. Ne? Und nur wenn man da wirklich nicht weiterkommt, dann lohnt es sich natürlich dann auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, die man hat. Natürlich kann man sich anwaltlichen Rat holen. Da ist natürlich immer wichtig, dass man am besten einen Rechtsschutz schon vorher hat. Man hat ja immer so eine Wartezeit von 3 Monaten. Ja. Deswegen, das empfehle ich eigentlich immer, wenn man angestellt ist. Es lohnt sich wirklich. Aber man kann beispielsweise auch mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Kontakt treten. Das habe ich auch schon ein paar Fällen erlebt. Die schalten sich dann auch theoretisch ein. Selbst wenn man da den Fall auch nur anonym meldet, ist das auch gut, weil dann wissen die, dass das ein Problem ist und davon hängt auch die Arbeit, die Ausrichtung, die Fokussierung dieser Antidiskriminierungsstelle ab. Also das kann manchmal auch helfen. Ne? Und ich meine, je nach Schwere muss man auch schauen, was ist. Ne? Also ist das jetzt irgendwie eine blöde Bemerkung? Ist das Gehalt, was nicht gezahlt wird oder ist das eine Kündigung? Je nachdem muss man dann entscheiden. Ne? Und natürlich sollte man auch wissen, dass es Fristen gibt. Beispielsweise nach einer Kündigung musst du innerhalb von 3 Wochen klagen. Wenn du diskriminiert wirst, musst du da auch innerhalb von 2 Monaten Ansprüche geltend machen. Das ist sehr kurzfristig. Diese Ansprüche fallen deswegen sehr oft raus, aber soll vielleicht geändert werden jetzt in der AGG-Reform, die eigentlich auch ansteht. ja, also das sind so vielleicht ein paar Blitzlichter, die wichtig sind in dem Zusammenhang.
Und was bringt in dem Zusammenhang überhaupt Petitionen? Das ist jetzt nochmal ein anderer Weg, Druck auszuüben, aber was bringt das, eine Petition umzusetzen?
Ja, also das war ja in letzter Zeit sehr häufig zu beobachten, Elterngeld. Ich habe ja selber auch 2 Petitionen mitbegleitet, einmal zu dem Thema Fürsorgeverantwortung, einmal zur Elterngelderhöhung. Also es ist natürlich ein gutes, auch medial wirksames Mittel, wenn die Politik irgendwas nicht auf dem Schirm hat oder irgendwie ein Missstand besteht, Menschen zu sammeln, die sich dagegen aussprechen. Ne? Und je mehr das sind, umso mehr Bedeutung hat das. Ne? Und klar, wenn das jetzt 10 Leutchen unterschreiben, hat das jetzt nicht so ein Gewicht wie jetzt 50 oder 100.000. Und bei sowas kommst du natürlich dann auch schon schneller ins Gespräch mit verschiedenen Parteien, mit der Politik und kannst so natürlich noch was bewirken. Also statistisch ist es, glaube ich, so, die Petitionen, die im Bundestag gelandet sind und dann direkte Gesetzesänderungen bewirkt haben, das ist wirklich super gering.
Ja.
Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, was das dann trotzdem für eine Auswirkung hat, weil das sind ja Wählerinnen und Wähler, die da letztendlich auch ihre Stimme erheben. Und gerade wenn du auch so eine Bundestagspetition machst, wie wir bei der Elterngeldpetition gemacht haben, dann landest du ja wirklich, wenn du mehr als 50.000 Stimmen hast, wirklich im Bundestag und darfst das nochmal anbringen. Ne? Also die Wirksamkeit, ja, ist bei jetzt auch bei unserem Fall natürlich schwierig, weil das Elterngeld ist ja dann im Endeffekt eher gesenkt worden durch die Absenkung der Einkommensgrenzen und durch die Sparmaßnahmen, die umgesetzt werden sollten. Ja, aber trotzdem, also es ist, die Vertreter der verschiedenen Parteien müssen sich dazu dann äußern und das ist natürlich schon sehr aufregend, wenn du da im Bundestag sitzt und da sowas mal pitchst. Ne? Aber generell, ja, ist es auch wirklich harte Arbeit, so eine Petition, ne? Stimmen zu sammeln, immer wieder dafür zu trommeln. aber es ist natürlich auch eine tolle Erfahrung und ich bin da inzwischen so ein bisschen gespalten. Ich denke, einerseits ist es wirklich eine tolle, wichtige Sache und wenn die richtig durch die Decke geht, wird die auf jeden Fall in irgendeiner Form irgendwas bewirken. Aber das, was dann wirklich am Ende dabei rauskommt, ja, muss man natürlich dann immer noch mal gucken, ob das dann wirklich dann auch ein neues Gesetz wird, weil das ist ja dann oft das Ziel, ne? Dass du dann eine Gesetzesänderung erwirkst, ja.
Genau, und ich glaube, das ist ein ganz schön emotionaler Weg. Auch ich kann mich noch total gut erinnern, als du deswegen im Bundestag warst. Und ich glaube, es war genau zur gleichen Zeit, wurde beschlossen, dass das Elterngeld gesenkt wird. Und du warst gerade im Bundestag und hast genau dafür gekämpft, dass es erhöht wird.
Ja, ja, das war völlig absurd.
Was würdest du dir denn von der Familienpolitik wünschen? Du beobachtest das Thema ja schon seit vielen, vielen Jahren. Viel geändert hat sich nicht. Wenn du selbst in der Position wärst oder wenn du was bewegen könntest, was wäre das?
Also ich würde als erstes versuchen, sehr viel mehr Geld einzusammeln für das Familienministerium. Ja? Also wenn du dir mal den Haushalt anschaust, ist das wirklich mini im Vergleich zu anderen Haushalten. Ne? Klar, das ist sicherlich nicht einfach und ich bin mir natürlich schon auch sicher, dass da jede Ministerin, jeder Minister, es gab ja glaube ich bisher nur einen Familienminister, da auch versucht natürlich sehr viel mehr Geld zu bekommen, aber ich glaube, man muss noch mal mehr aufzeigen, was das für die gesamte Gesellschaft bedeutet, ja, für das Überleben der Gesellschaft, für die Rente, für die Unternehmen, für unseren Wohlstand und dann irgendwie begründen, dass man einfach auch mehr finanzielle Mittel braucht. So, das wäre schon mal so ein Punkt, für den ich mich sehr stark einsetzen würde. Ja, und dann finde ich, diese Verbindlichkeit zu schaffen und die Transparenz und wirklich auch versuchen, diesen Koalitionsvertrag einzuhalten. Weil das höre ich ja immer wieder, das ärgert einfach viele. Ne? Also wir kennen ja noch alle oder können uns auch erinnern, wie die Ampelregierung als Fortschrittskoalition angetreten ist. Und du kannst das alles wunderbar nachlesen. Aber ehrlich gesagt ist das eine ganz große Enttäuschung, was bisher umgesetzt wurde. Ne? Natürlich steht immer alles unter dem Finanzierungsvorbehalt. Und wir wissen alles, es gab diese Haushaltsdiskussion. Aber irgendwo, ja, gibst du ja als Wählerin dein Vertrauen und wenn es dann auch eine Art eine Agenda gibt wie in so einem Koalitionsvertrag, dann erwartest du natürlich schon, dass diese Vertreter, die du gewählt hast, sich dafür einsetzen. Und du hast ja jetzt wirklich so viele Sachen. Beim Elterngeld stand eigentlich Dynamisierung im Koalitionsvertrag. So, was ist daraus geworden? keine Erhöhung, sondern eher eine Kürzung und Verschlechterung. Ne? Also das ist schon mal, hat nicht funktioniert. Familienstartzeit, ja, wissen wir auch nicht, warten wir bis heute. Ne? Mhm. Kinderbetreuung, da wurden ja jetzt auch Investitionsprogramme gekürzt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der absolute Wahnsinn. Das haben wir gerade hier auch im Berliner Senat, gab es auch eine Info, nein, es gibt jetzt keine neue Förderung erstmal, weil der Bund die Förderung für dieses Jahr nicht bewilligt hat oder ausgesetzt hat. Ne? Also das ist wirklich auch ein totaler Hammer. Und dann die Schutzlücke im AGG, das ist Fürsorgeverantwortung, für was wir uns einsetzen, um Eltern besser vor Diskriminierung zu schützen. AGG-Reform warten wir auch. Keine Ahnung, aus dem Justizministerium hört man dazu auch gerade gar nichts mehr. Ne? Kündigungsschutz nach Wiedereinstieg stand eigentlich auch dran im Koalitionsvertrag. Darüber wird gar nicht gesprochen. Ne? Und das sind so einfach nur so Sachen, wäre mir super wichtig, das wirklich abzuarbeiten. Und wenn es halt nicht realistisch ist, dann darf es eigentlich auch nicht in den Koalitionsvertrag rein. Ne? Und dass man dann wirklich auf Augenhöhe mit den Eltern ist und auch die Eltern irgendwo abholt. Ne? Achso, Kindergrundsicherung habe ich noch vergessen. Ja? Das ist ja auch, wurde auch stark kritisiert. Ne? Dass das jetzt irgendwie ein Gesetz ist, was irgendwie technisch noch nicht okay ist oder noch nicht gut durchgerechnet. Ne? Also das sind alles so Sachen, und das merke ich halt schon, dieses Vertrauen, das wackelt bei sehr vielen, und viele sind da einfach sehr enttäuscht. Ne? So, und das würde mir natürlich am Herzen liegen, und ich würde natürlich schon auch genau gucken und das Elterngeld vielleicht auch so umwandeln, dass es einfach sehr viel mehr gleichberechtigter beansprucht wird. Ne? Ja, da gibt es noch so viele Hebel, die du machen kannst. Ja? Und wenn du diese gleichberechtigte Elternschaft haben möchtest, dann musst du auch beim Elterngeld ansetzen. Das kostet Geld. Ne?
Aber ich finde, an deinen Beispielen, die du jetzt genannt hast, das ist ja wieder wirklich so komplex, aber es zeigt so deutlich auf, dass wir ohne Gesetze da nicht wirklich weiterkommen. Oder? Also siehst du das ähnlich oder denkst du, dass es noch mehr braucht? Weil genau an den Stellen gibt es ja die Lücken, und das ist für mich auch die Ursache, warum es momentan so schlecht ist. Und wir sind nun mal in einem Land mit vielen Gesetzen, und über Gesetze wird sehr viel geregelt.
Ja, absolut. Also klar, ich natürlich als Juristin ist das ja auch mein tägliches Handwerkszeug. Ne? Und ich suche natürlich dann auch, um Dinge zu begründen nach Gesetz. Und wie gesagt, wenn sie fehlen oder schlecht gemacht sind, dann hat das natürlich sofort eine Auswirkung. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, was Gesetze alles bewirken können oder auch gesellschaftlich bewegen können. Ne? Das ist ja Quote, ne? Oder auch das Antidiskriminierungsgesetz, ne? Auch wenn es an vielen Stellen ein zahnloser Tiger ist. Das sind Motoren, ne? Das sind einfach, die bewegen etwas. Und dann meckern vielleicht erstmal alle, aber sie können natürlich viel bewirken. Und wenn du gerade das Thema Vereinbarkeit nochmal anders ausgestalten würdest oder ganz klar reinschreiben würdest, was du wirklich auch in keinem Gesetz findest, man hat einen Anspruch auf den gleichen oder gleichwertigen Arbeitsplatz nach der Elternzeit. Und es ist nicht in Ordnung, wenn Eltern benachteiligt werden. Ne? Wenn du das einfach auch mal im Klartext in so einem Gesetz drin hättest, das würde ganz viel bewirken.
Ja. Und Sandra, du berätst ja auch Unternehmen, die sich vorgenommen haben, familienfreundlicher oder familienbewusster zu werden. Was beobachtest du, wenn du jetzt auch in Klagen zum Beispiel in Bezug auf Arbeitsrecht mit Unternehmen in Kontakt bist? Gibt es Hürden, Herausforderungen, die immer wiederkehren, oder Chancen, die nicht wahrgenommen werden? Wo stehen Unternehmen in Deutschland momentan, aus deiner Beobachtung?
Also was ich merke, es kommt natürlich immer auf die Personen an, die in den Verantwortungen sitzen. Und ich höre dann, also mir schreiben auch oft Personalerinnen, die sagen, oh, wir hätten das jetzt so gerne gemacht, es ist so schwierig, ich stoße auf so viele Widerstände. Ne? Oder wir haben so unterschiedliche Teams, und in manchen Teams funktioniert das mit der Vereinbarkeit super. Da sind Vorgesetzte, die sind total verständnisvoll, die verdrehen nicht die Augen, wenn das Kind krank ist, die erlauben Homeoffice. Ne? Also es kommt immer extremst drauf an, wie die einzelne Person ist. Und ich glaube, du musst so eine Insgesamt-Awareness in einem Unternehmen schaffen. Also wirklich für alle Abteilungen, das muss ich wirklich durchziehen. Ja? Also nicht nur auf irgendeinem Siegel oder einer Zertifizierung, sondern das muss wirklich bis in den... Alle Jobs müssen das irgendwie inhaliert haben, sozusagen. Ne? Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, das zu verbreiten und auch dieses Verständnis dafür zu haben. Weil du hast natürlich immer noch sehr viele Führungskräfte, die in überholten Rollenbildern denken, die sich persönlich beleidigt angegangen fühlen, wenn eine Mutter schwanger wird, eine Leistungsträgerin, und dann weg ist. Ne? Das ist also, da kannst du dir nicht vorstellen, was sich da manchmal so abspielt. Ne? Und dann fehlt auch oft Wissen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder merke. Also gerade die Führungskräfte müssen geschult werden zu diesen Themen. Ne? Also was bedeutet das, wenn jetzt eine Mitarbeiterin schwanger ist, wenn sie in Elternzeit ist? Und wie kann man diese Person auch wieder abholen? Ne? Also die sind ja nicht, also da gibt es immer noch einen Arbeitsvertrag, um das jetzt auch nochmal rechtlich zu begründen, wenn du raus bist. Ne? Das Arbeitsverhältnis ruht. Also du bist da nicht eine Arbeitnehmerin zweiter Klasse, wenn du in Elternzeit bist. Und viele werden dann erstmal aus dem Organigramm gestrichen, von der Webseite weggenommen. Im neuen hatte ich jetzt neulich auch bei einem Umzug gar nicht mehr eingeplant für die Aufteilung der Büros, ne? So, und das ist so, das finde ich total schade. Warum nimmt man nicht die Eltern in Elternzeit weiterhin als vollwertige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahr und gibt denen einen Platz und freut sich auch auf die Rückkehr? Weil dann denke ich mir auch immer so, alle reden von diesem Fachkräftemangel, also so schlimm kann es ja irgendwie doch nicht sein, ja? Das kann man ja bald nicht mehr hören mit diesem Fachkräftemangel.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber da auf einmal ist es irgendwie nicht mehr so wichtig. Ne?
Ja, das ist wirklich, stelle ich auch immer wieder fest. Man zieht das auch immer wieder als Argument. Genau. Aber
ist so widersprüchlich auch irgendwie. Ja. Ne? Ja, und das heißt ja, wir müssen die viele Frauen und das Potenzial, das am Spielplatz am Sandkastenrand sitzt, ne, das müssen wir wieder herholen. Klar, Betreuungsthematik spielt da auch viel mit rein, aber dann verstehe ich wirklich nicht, warum wirklich gut ausgebildete Mitarbeiterinnen, die noch Gehaltserhöhung kurz vor der Elternzeit bekommen haben, ja, dass man dann denen irgendwann 3 Monate vor Ende der Elternzeit sagt, so, wir haben jetzt irgendwie keinen Platz mehr für dich und ich schicke dir morgen einen Aufhebungsvertrag zu. Also das ist für mich irgendwie unerklärlich und nicht mal ein Gespräch führen und fragen, ja, kann ja sein, dass in der Abteilung kein Platz mehr ist, aber willst du nicht was anderes machen? Wir haben super zusammengearbeitet, ne? Da und da haben wir was. Also das ist für mich irgendwie, verstehe ich nicht.
Sandra, bei all den Baustellen, die wir jetzt so schnell durchlaufend beleuchtet haben oder über mal kurz reingespingst haben und schnell wieder zugemacht haben, weil es zu heftig ist, was frustriert dich am meisten und warum kämpfst du trotzdem weiter?
das ist eine gute Frage. Also momentan wirklich, wenn ich ehrlich bin, ist es einfach diese Politik, die finde ich wirklich unfassbar schwierig für Familien und ich merke ja auch den Frust der Familien hier täglich an meinem Schreibtisch und die Enttäuschung und dieser Rückgang der Geburtenraten und so, das kommt ja auch alles nicht von ungefähr. Das ist wirklich was mich extremst ärgert und dann natürlich auch wirklich, dass es alles so lange dauert, ne? Und dass man so wenig Mut hat und dass ich finde auch Unternehmen viel mehr Offenheit mitbringen müssten und den Wert erkennen, ne? Und also das geht einfach noch viel, viel, viel zu langsam. Und dann ärgere ich mich natürlich über schlechte Gesetze oder Gesetzeslücken.
Ja.
In meiner alltäglichen Arbeit, wenn ich jetzt ein Urteil habe und dann sehe ich, wenn das Gesetz jetzt da drin gewesen wäre, dann wäre das vielleicht anders aufgefallen. Oder ich sitze beim Schriftsatz und denke mir so, das hätte ich jetzt gerne als Begründung für Sorgeverantwortung, Diskriminierungsmerkmal. Ja, das ärgert mich natürlich auch.
Und bei all dem Ärger, was macht dir Hoffnung trotzdem weiter?
Also Hoffnung macht mir natürlich schon, also ich bin ja jetzt wirklich schon lange dabei, ne? Also ich mache das jetzt schon über 10 Jahre sehr intensiv. Und ich merke schon, dass vor allem die Mütter und die Frauen sehr viel mutiger geworden sind. Also sehr viel mehr Bewusstsein für ihre Rechte mitbringen und auch offen aussprechen, das war eine Diskriminierung oder ich fühle mich ja ungerecht behandelt und ich möchte was dagegen tun und ich sitze das aus und auch wenn es unangenehm wird, das finde ich hat sich verstärkt, das ist sehr positiv und interessanterweise kommen ja auch jetzt immer mehr Väter zu mir. Ne? So.
Ja.
Naja, also auch wenn die aus diesen, ich sag mal, typischen Rollen ausbrechen, länger in Elternzeit sind, in Teilzeit gehen, dann erfahren die natürlich auch das Gleiche. Also ich hatte, gestern habe ich mich mit einer Mutter unterhalten, die mir erzählt hat, dass im Freundeskreis ein Vater mit der Elternzeitanmeldung zu einem Meeting gegangen ist und wollte das überreichen. Die wussten auch, dass der vorher schon Elternzeit anmelden möchte. Davor gab es aber die Kündigung. Ja, so. Also auch ein absurder Fall, ne? So, und er hat auch gesagt, das kam von Anfang an nicht gut an mit der Elternzeit. Natürlich finden die jetzt irgendeinen anderen Grund, wie es halt immer ist, ne? Aber das wurde von Anfang an gesagt, dass sie das nicht wollen. Ja, so, ne? Also, und das sind so Sachen, ne? Also bei den Vätern kommt das jetzt langsam auch an.
Ja.
Ne? Und das ist natürlich irgendwie traurig, aber irgendwie zeigt es natürlich schon auch, dass Väter mehr einfordern jetzt inzwischen und auch mehr gewillt sind, aus diesen klassischen Rollen auszubrechen.
Ja.
Und Verantwortung und Care-Arbeit übernehmen, ne? Das ist ja auch wichtig, dass das passiert. Und das wollen ja auch viele Väter. Viele haben natürlich auch Angst davor, ihre Jobs zu verlieren. Das kannst du auch in allen Statistiken und Reports nachlesen, ne?
Mhm.
Aber da passiert schon was.
Ja, und das macht, finde ich, total Mut. wenn sich die Bewegung jetzt noch mehr verstärkt.
Ja, und die Mütter kommen dann auch zu mir oder auch Schwangere so, wie können wir das denn jetzt gleichberechtigt regeln? Sag, gib uns doch mal ein paar Tipps. Wie können wir das Elterngeld so aufteilen, dass es gleichberechtigt ist? Und ich habe auch schon Frauen gesehen, die haben Excel-Tabellen gehabt, haben sich das ganz genau ausgerechnet, ne? Und fordern das auch von ihrem Partner ein. Das ist ja auch wichtig, ne? So, das machen ja auch nicht immer alle Frauen. Aber ich finde, das kann man schon, gerade wenn jetzt vielleicht die Gehaltsunterschiede sehr groß sind oder es klar ist, dass man selber lange aussetzt, dann finde ich, kann man das auch ruhig einfordern.
Ja, ja. Sandra, wir kommen leider schon zum Schluss. Ich hätte ehrlich gesagt noch ein bisschen Lust, noch mehr in die Tiefe zu gehen.
Und ja, ich auch.
Das zu verstehen. Weil ich finde, nicht viele können das auch verständlich erklären. Das muss man leider auch sagen.
Ja, ich muss mich auch mal wieder ein bisschen, okay, musst du vielleicht noch mal erklären. Ist nicht so einfach. Gerade die juristische Sprache ist ja auch wirklich nicht sehr freundlich, verbraucherfreundlich.
Eine eigene Fachsprache, für die man erstmal einen Kurs belegen muss, habe ich tatsächlich mal gemacht im Studium. Von daher kann ich das voll verstehen, aber danke, dass du das wirklich so down to earth erklärst und es den Leuten zugänglich machst. Also, jeder Gast bekommt bei mir zum Abschluss zwei Fragen, zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe lautet in einem Satz: Was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
Die Rechte gut kennen. einfordern und aber auch sich nicht komplett verrückt machen lassen und so viel wie möglich Zeit mit den Kindern genießen.
Wow. Danke, Sandra.
Und jetzt das darf man nämlich auch nicht vergessen, ne? Wir reden immer Vereinbarkeiten. Ich denke auch mal wieder, du musst immer auch mal wieder die Position der Kinder mit einnehmen. Und meine sind ja jetzt auch schon größer und ich merke, wie diese Zeit wegrennt. Ne? Und dann denke ich mir auch so, bei allem Thema Vereinbarkeit, ne, versuch auch wirklich diese Zeit mit den Kindern zu genießen. Ja. Das geht ja auch, man kriegt das irgendwie hin. Ne? Wir wissen alles, es ist ein Spagat, ne? Aber das darf schon auch nicht zu kurz kommen. Und es wird ja auch inzwischen immer mehr darüber diskutiert, über Vollzeit. Ist das überhaupt das Modell, was wir alle brauchen? Ne? Und wo bleibt dann auch die Zeit für die Familie? Ne? So.
Ja, ja. Und die zweite Aufgabe, mit drei Worten.
Ja.
Wie glaubst du, wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
Ah, okay. Das ist auch spannend. Also, ich würde einmal sagen, Wertschätzung, Flexibilität und eine qualitativ hochwertige, flächendeckende Kinderbetreuung. Okay, es waren ein paar mehr Worte. Aber mir ist nur wichtig, dass nicht nur Kinderbetreuung steht, sondern dass die auch gut ist. Nicht nur irgendwie, wir bewahren alle auf und versuchen jetzt alle Kinder irgendwie unterzukriegen von 8 Uhr bis 18 Uhr, sondern ne, auch bitte drauf gucken, dass das nicht um jeden Preis passiert, sondern dass es auch den Kindern gut geht dabei.
Ja, es sind Menschen.
Ja, das darf man nicht so ganz vergessen. Ne? Und die Qualität der Kinderbetreuung ist natürlich auch wichtig. Ne? Das darf man nicht aus den Augen verlieren.
Ja, das stimmt. Liebe Sandra, ich danke dir für all die Einblicke, die du gegeben hast, für deine Zeit. Und am allermeisten danke ich dir, dass du nicht aufgibst, trotz all der Baustellen und trotz all dem Ärger und Frust. Und obwohl du das so hautnah erlebst. Und ich glaube, es gibt kaum Menschen, die das so hautnah erleben wie du, was das bedeutet. Und auch in der Vielfalt. Von daher vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und freue mich total, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ja. Danke, dass du da warst.
Danke dir, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Das war Future Family. Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in 2 Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gern unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.